MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wann passiert etwas zum letzten Mal? Wie viele letzte Male gibt es überhaupt? Das sind Fragen, die sich Natascha Wodin oft stellt in ihrem Buch Die späten Tage. Jetzt hören Sie also nun einen weiteren Auszug daraus. Die Geschichten und Gedanken in dem Buch sind zum Teil wie Tagebucheinträge aneinandergereiht. Der rote Faden ist die Liebesbeziehung zu Friedrich. Und auch die tiefe Verwurzelung in der Literatur wird immer wieder spürbar. Natascha Wodin zitiert Gedichte oder Lieder, bezieht sich oft auf die Werke anderer Autorinnen und Autoren. Sie wollte schon als Kind selbst Schriftstellerin werden. Ist vor allem geprägt gewesen durch die Erzählung ihrer Mutter. Bis zur ersten Veröffentlichung hat es allerdings gedauert. Da ist Natascha Wodin schon knapp 40 gewesen. 1983 kam Die gläserne Stadt raus. Vorher hatte sie lange als Dolmetscherin und Übersetzerin gearbeitet. Und das hier also nun, Die späten Tage von Natascha Wodin. Martina Gedeck liest Teil 5.
Ich wundere mich, wie blind ich am Anfang für Friedrich war. In meiner Not mit ihm bemerkte ich nichts von seiner Not mit mir. Ich kam nicht auf die Idee, dass nicht nur er Macht über mich besaß, sondern auch ich über ihn. Dazu hielt ich mich für zu unbedeutend. In meiner Ohnmacht erkannte ich die seine nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er mit mir in genau das gleiche Fiasko geraten war, wie ich mit ihm. Er hatte sich, wie ich, in ein bedrohliches Monstrum verliebt. In ein Lebewesen, das ihm wildfremd und völlig rätselhaft war. Wir fühlten uns beide gleichermaßen verirrt und verwirrt. Wir hatten uns verrannt und aneinander verbrannt. Und das Problem bestand nicht darin, dass wir uns zutiefst fremd waren, sondern darin, dass wir uns gleichzeitig zutiefst nah und vertraut waren. Wir litten beide an derselben Krankheit, waren beide gefangen in einer Ambivalenz, aus der es keinen Ausweg zu geben schien. Nicht nur ich, sondern auch Friedrich rang ständig um die Kraft, sich von mir loszureißen. Und auch er verzweifelte an sich, weil ihm das nicht gelang. Im Grunde war die Ambivalenz seit jeher der Generalbass meines Lebens. Immer fühlte ich mich angezogen und abgestoßen zugleich. Aber in der Beziehung zu Friedrich schien ich mich endgültig verloren zu haben. In einem Alter, in dem andere Weisheit erlangen, war ich in das Epizentrum meines lebenslangen Konflikts geraten. Ich war mit meiner letzten, mich endgültig aus der Welt hinaustreibenden Wahrheit konfrontiert. Der Zwiespalt, in dem wir uns beide befanden, war wahrscheinlich unsere stärkste und tiefste Gemeinsamkeit. Aber das wussten wir nicht. Hätte ich in Friedrich hineinschauen können und gesehen, in welcher Bedrängnis er sich befand, oder hätten wir, ohne sofort ein Zerwürfnis in Gang zu setzen, über unser beider Bedrängnis sprechen können? Hätten wir gewusst, was wir im anderen bewirkten, wie viel Macht uns gegeben war, den anderen unglücklich zu machen, womöglich zu zerstören? Wären uns die Augen aufgegangen? Hätten wir es entweder geschafft, uns wirklich und endgültig zu trennen, aber viel wahrscheinlicher ist, dass unsere fatale Gemeinsamkeit sich in Mitgefühl mit dem anderen aufgelöst hätte. Wir hätten erkannt, dass das Monstrum in Wirklichkeit ein Wurm ist, ein Opfer seiner eigenen Angstprojektion auf den anderen. Irgendwann habe ich das verstanden. Ich habe mich getraut, Friedrichs Ohnmacht und Abhängigkeit zu sehen. Ich hatte nicht gewusst, dass man dazu Mut braucht. Das Autofahren macht mir noch fast keine Schwierigkeiten, solange es hell ist und kein starker Verkehr herrscht. Aber zu Fuß werde ich wohl bald nicht einmal mehr bis zu unserer Bank am See kommen. Die Beine werden von Tag zu Tag schwerer. Und bei jedem Schritt ist es, als würde Wasser in meinem Kopf hin und her schwappen. Friedrich scheint sich, im Gegensatz zu mir, keine Gedanken um die Zukunft zu machen. Darum, was auf ihn zukommt, wenn ich bettlägerig werden oder sterben sollte. Ich habe immer gewusst, dass es für das Eigentliche keine Worte gibt. Trotzdem habe ich nie aufgehört, nach diesen Worten zu suchen. Vielleicht wird meine letzte Erkenntnis sein, dass es vergeblich war, dass ich meine Lebenszeit damit vertan habe, in einem dunklen Zimmer nach einer schwarzen Katze zu suchen. einem Bekannten von Friedrich, einem ehemaligen, inzwischen fast 90-jährigen Chirurgen, wurde aus Altersgründen der Führerschein entzogen, nachdem er mehrmals leichte Blechschäden an anderen Autos verursacht hatte. Nach der letzten Havarie wurde die Polizei gerufen und nun fährt er ohne Führerschein, ein einst sicher sehr korrekter Mensch mit bürgerlichen Grundsätzen. Er witzelt: Wenn mich die Polizei anhalten und nach meinem Führerschein fragen sollte, kann ich getrost sagen, dass sie den schon hat. Er riskiert höchstens eine Geldstrafe, die ihm, einem vermögenden Mann, nichts anhaben könnte. Auch Gefängnis droht ihm in seinem Alter wohl nicht mehr. Und vielleicht wäre es ihm auch egal. Er hat nichts mehr zu verlieren. Er hat die Narrenfreiheit des Alters erlangt. Ich frage mich, ob ich es ihm gleich tun soll. Schon seit einem Jahr ist mein TÜV abgelaufen. Soll ich ihn verlängern? Ich benutze mein Auto höchstens noch dreimal die Woche, um bis zum Supermarkt auf der Hauptstraße zu fahren. Manchmal muss ich zum Briefkasten, um einen Brief einzuwerfen. Die restliche Zeit steht es auf einem privaten Hof, verborgen vor den Augen der Polizei und der Politessen, die auch hier mit ihren Diensthandys auf der Jagd nach Falschparkern sind. Nicht nur mein TÜV, auch mein Pass ist abgelaufen, wie ich fast zeitgleich festgestellt habe. Als ich ihn vor 10 Jahren vom Amt abholte, dachte ich, es würde sicher mein letzter sein. Nun muss ich doch noch mal einen neuen beantragen. Soll ich das tun? Ein verwegener, verführerischer Gedanke, darauf zu verzichten. Mich selbst nach fast 80 Jahren aus der verwalteten Welt zu entlassen, aus der Zuständigkeit der Behörden. Schon jetzt kein TÜV. Kein Pass mehr. Schon jetzt Willibald Glucks Reigen seliger Geister. Schon wieder so eine langweilige Familiengeschichte, hatte Friedrich gedacht, als er etwa 3 Jahre nach Marthas Tod zu seinem Geburtstag von einer alten Bekannten das Buch geschenkt bekam, in dem ich versucht hatte, das Leben meiner Mutter zu rekonstruieren. Monatelang lag das Buch neben Friedrich auf Marthas einstigem Bett, auf dem seit ihrem Tod eine Nachtbibliothek wuchs. Nur aus Pflichtgefühl gegenüber seiner Bekannten schlug er eines Tages das Buch dennoch auf. Es erzählte bruchstückhaft eine Familiengeschichte, die noch in der russischen Zarenzeit begann, in der man meinen Großvater, einen Bolschewik der ersten Stunde, für 20 Jahre in den Gulag verbannt hatte. Nach seiner Befreiung heiratete er seine Jugendliebe, die Italienerin Matilda De Martino, mit der er 3 Kinder bekam. Das letzte war meine Mutter Jewgenia. Sie wurde 1920 geboren, 3 Jahre nach der Oktoberrevolution, in eine Welt voller Schrecken, Hunger und anarchischer Gewalt. Als Tochter eines ukrainischen Aristokraten und einer Mutter, die aus einer kapitalistischen Kaufmannsfamilie stammte, gehörte meine Mutter zu denen, die zum Abfall der Geschichte zählten und auf Todeslisten standen. Ihre Eltern bewohnten mit ihren 3 Kindern nur noch ein Zimmer des prunkvollen Hauses, das ihnen einst gehört hatte und in dem sie sich jetzt unter Menschen befanden, die sie, die einstigen Herrschaften, hassten und wahrscheinlich jederzeit hätten straffrei umbringen können. Es folgte der Terror der Stalinzeit, in der jede Nacht Menschen abgeholt wurden und nicht wiederkamen. So auch die ältere Schwester meiner Mutter, jene Frau, die sich in ihrer Studentenzeit in Odessa einer Untergrundgruppe angeschlossen hatte und in ein Straflager am Polarkreis deportiert wurde, wo mein Cousin Igor zur Welt gekommen war. Schließlich der Krieg, der Einmarsch der deutschen Wehrmacht, mit dem meine Mutter vielleicht Hoffnungen verbunden hatte. Vielleicht hatte sie sich sogar freiwillig zum Arbeitseinsatz in Deutschland gemeldet. Aber ihre Flucht vor Stalin endete bei Hitler, in einem der 35.000 Arbeitslager, die zu jener Zeit auch aus Deutschland einen Gulag gemacht hatten. Ich weiß nicht, wie sie, die seit jeher schwache, wenig lebenstüchtige junge Frau, die eine verblendete Mutter noch zu einem Leben mit Dienstboten erzogen hatte, die Zwangsarbeit in einem Rüstungsbetrieb überlebt hat, wo ein Mensch nur den Wert seiner Arbeitskraft besaß und dem Tod geweiht war, wenn diese Kraft nachließ. Schließlich die Befreiung des Lagers durch die Amerikaner. Mit Millionen anderer Lagerinsassen und Flüchtlinge irrten meine Eltern durch das zerstörte Land. Es wurde geraubt und geplündert. Die ehemaligen Zwangsarbeiter wurden von den Amerikanern in neuen Lagern untergebracht. Sie hießen jetzt Displaced Persons. Menschen, die niemand mehr brauchte, die zum Abfall des verlorenen Krieges geworden waren. Die Endstation in Deutschland war für meine Mutter eine ländliche deutsche Kleinstadt, an deren Rand man ein Ghetto für die ehemaligen osteuropäischen Zwangsarbeiter erbaut hatte. Hier war sie erneut auf der falschen Seite, gehörte zu den russischen Barbaren und Mördern, den verhassten Siegern des Krieges. Man warf auf der Straße mit Steinen nach ihr und forderte sie immer wieder auf, nach Russland zurückzukehren, wo sie der sichere Tod erwartete. Mein Vater, den sie im Krieg in Mariupol geheiratet hatte, schien sie inzwischen ebenfalls zu hassen. Er demütigte und schikanierte sie. Die zwei Kinder, die sie geboren hatte, waren zu einer Last geworden, die sie nicht mehr tragen konnte. Sie hatte sie mitnehmen wollen, aber schließlich war sie doch allein gegangen. 2 Tage nach ihrem wortlosen Verschwinden fand man sie tot in der Regnitz, angespült an den Rand einer Sandbank im Fluss. Friedrich hatte 2 Tage fast ohne Pause gelesen, wie er mir später erzählte. Danach brach das Leben erneut für ihn ab, wie nach Marthas Tod. Diesmal, so sagte er, war die Depression noch schlimmer. 3 Jahre, nachdem er Martha verloren hatte, immer noch aufgeweicht und geschwächt durch diesen Verlust, verlor er seinen Glauben an die Welt. Jedenfalls an das, was er für die Welt gehalten hatte. Vielleicht hatte das Buch auch das Leid seiner eigenen Mutter wieder in ihm aufgewühlt, die ihn, das Kind eines Toten, in ihren Tränen ertränkte. Auch sie, eine Martha Dolorosa, die in seinem Inneren vielleicht mit dem Bild der Frau verschmolz, die ich in meinem Buch beschrieben hatte. Er versank immer tiefer in der Depression, aß fast nichts mehr, magerte ab, vernachlässigte zum ersten Mal im Leben seine Garderobe, was bei ihm die Folge eines gefährlichen Selbstverlustes gewesen sein musste. Eines Tages, Monate nach der Lektüre, setzte er sich an seinen Schreibtisch, nahm seinen alten Füllfederhalter in die Hand und schrieb mit seiner großen gotischen Schrift einen Leserbrief, den er an meinen Verlag schickte. Eigentlich schrieb er meiner Mutter. Ich glaube, dass er mich damals mit ihr verwechselt hat, dass es in Wahrheit sie ist, die er bis heute liebt. Die schöne, zerbrechliche junge Frau mit den melancholischen Augen, die auf dem Cover abgebildet ist. Ohne meine Walking-Stöcke, die mir womöglich einen sportlichen Anstrich verleihen, aber in Wirklichkeit meine Krücken sind, bewege ich mich beim Gehen wie ein schwankendes Schiff, das jeden Augenblick kentern kann. Friedrich sagt, dass man mir das nicht ansieht, und ihm sieht man es auch nicht an, obwohl er seinen Zustand genau so beschreibt, wie ich den meinen. Fühlen sich andere alte Menschen, die gerade ausgehen, auch so wie wir? Torkelnd, sturzbetrunken vom Wasser der Lethe? Heute durchschnitt plötzlich etwas die Stille mit einem infernalischen Geräusch. Ich sah es über dem See, nicht sehr hoch, ziemlich nah am Ufer, nur 2-3 Sekunden lang, unwirklich, ein Spuck. Erst als es schon vorbeigeschossen war, begriff ich, dass es sich um einen Kampfjet gehandelt hatte. War das die erste Schwalbe? Fängt es so an, wenn es anfängt? Mein Schreibtisch ist der einzige Ort, an dem ich mein Alter, die Schmerzen, die Angst vergesse, obwohl ich darüber schreibe. Ich schreibe darüber, um nicht sang- und klanglos zu sterben. Heute wird auf der Bühne vor unserer Freiluftloge Schwanensee gegeben. Wir haben beide nachgezählt. 83 Schwäne haben sich auf dem See versammelt. Nahe am Ufer vor der kleinen Insel, die genau in unserer Blickrichtung liegt. Schon seit Stunden verharren die Schwäne an dieser Stelle, mit nur geringen Veränderungen in der Konstellation. Sie scheinen auf dem Wasser zu kontemplieren, sich von ihm einfach nur tragen zu lassen, Oder, so meint Friedrich, es findet bereits der Heiratsmarkt statt. Die Paarbildung der jungen Schwäne für die nächste Brutsaison. Aber danach sieht es für mich nicht aus. Es gibt keine Posen, kein Imponiergehabe. Der See liegt lautlos, glatt, wie ein gespanntes blaues Tuch unter dem goldenen Licht. Jeder der Schwäne scheint in sich selbst versunken zu sein, in einen Traum, in eine lange letzte Umarmung mit dem Sommer, der heute mit der höchsten Temperatur des Jahres am See seinen Abschied nimmt. Über Nacht hat Friedrich den Text eines unserer russischen Lieder vergessen, Alexander Wertinskis Tango Magnolia, den wir immer mit besonderer Begeisterung gesungen haben. Ich musste ihm den Text noch einmal Wort für Wort ins Deutsche übersetzen, aber es weckte keine Erinnerung in ihm, nicht einmal dann, als ich ihm das Lied leise vorsang. Kurz darauf musste er sich übergeben, weil auch das Wundermittel Cannabis im Moment nicht mehr hilft und er zu viele Medikamente gegen die ihn ständig quälenden Arthrose-Schmerzen eingenommen hat. Danach liegt er auf dem Bett, reglos, eingefallen, bleich und schwach atmend. Ich sitze neben ihm, halte seine schlaffe Hand und versuche krampfhaft, mich an alles zu erinnern, was ich an ihm nicht mag. Seine kalte, selbstgerechte, lieblose Seite, seine unerbittliche Blindheit für sich selbst, seine anachronistischen Galanterien. Ich suche nach jeder Andeutung einer Aversion gegen ihn. Ich versuche zwanghaft, mich an Momente zu erinnern, in denen ich mir nichts mehr wünschte, als wieder allein zu sein, in mein eigenes, autonomes Leben ohne ihn zurückzukehren. Es nutzt alles nichts. Ich sitze neben seinem Bett, schaue ihn mit brennenden Augen an und flehe innerlich. Nein, bitte, jetzt noch nicht, bitte, warte noch, bleib noch, lass mich nicht allein, bitte. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass ihn ein Morphiumpflaster, das er zum ersten Mal ausprobieren wollte, niedergestreckt hatte. Obwohl er sich während der Nacht noch zweimal erbrechen musste, erinnert er sich heute wieder an den Magnolientango. Und am Abend erreichten wir mit unseren Kinderschritten sogar wieder unser Bänkchen am See. Oft fallen mir die zwei jungen Männer aus meinem Berliner Kiez ein, die Friedrich und mir prophezeit hatten, wir würden noch lange glücklich miteinander leben und schließlich an einem Tag sterben. Ich kann mir zwar vorstellen, dass es so kommt, weil Friedrichs Tod mich mitziehen wird, aber das wäre eine ganz andere Geschichte als die von Philemon und Baucis, dem Paar, das von den Göttern die Erlaubnis bekommen hat, zur selben Stunde zu sterben und auch im Tod vereint zu bleiben, verwandelt in Eiche und Linde, deren Äste sich miteinander verschlingen. Als dieses Paar hatten wir uns gesehen, aber das können wir niemals werden. Um zu der stillen Eintracht zu kommen, die man Philemon und Baucis zuschreibt, muss man einen langen, gemeinsamen Weg gegangen sein, durch alle Höhen und Tiefen des Lebens. Man muss die vielfältigen, schweren Nagelproben der Liebe bestanden haben und schon im Leben zusammengewachsen sein. Uns, Friedrich und mir, ist die Zeit dafür nicht gegeben. Wir können nicht zusammenwachsen wie ein Paar in 50 oder mehr gemeinsamen Jahren. In der kurzen Zeit, die uns bleibt, können wir nur noch versuchen, die Unterschiede zwischen uns auszuhalten, dem ganz eigenen und uns oft so fremden Dasein des anderen zuzustimmen, es ihm zu erlauben. Ich glaube, dass jeder Mensch das Einverständnis eines anderen mit seinem Leben braucht, um überhaupt leben zu können. Ohne dieses Einverständnis sind wir verloren. Und an einem Tag wie heute bleibt mir nur, Friedrichs Schmerzen mitzutragen, die nach dem Entfernen des Morphiumpflasters rasant zugenommen haben. Ich versuche die Quadratur des Kreises mitzutragen, ohne mitzuleiden, weil mein Mitleiden ihm nicht helfen, sondern ihn zusätzlich in Bedrängnis bringen würde. Manchmal ist mir, als würde ich nach meiner Geburt, nach meinem Sturz in die Welt, erst jetzt langsam zu mir kommen, mich erstaunt umsehen und fragen, wo ich eigentlich bin. Früher hatte sie alte Menschen manchmal beneidet. Sie hatten ihr Soll an Jahren erfüllt, ihr Leben zu Ende gelebt, ohne unterwegs verunglückt, auf der Strecke geblieben zu sein. Auf wundersame Weise war es ihnen gelungen, nicht unterzugehen, das Leben zu überleben. Sie hatten die Lebensnorm erfüllt, ihre Pflicht getan und sich die Freiheit der Kühe erworben. Sie mussten nicht mehr funktionieren, nichts mehr beweisen. Sie waren entlassen aus dem Leistungsprinzip der Welt, in die Freiheit. Und vor allem waren sie entlassen aus der Todesangst. Die Todesangst, so hatte sie sich gesagt, war eine Angst des jungen Körpers, die einem Überfluss an Energie geschuldet war. In der alternden Physis würde die Angst auf natürliche Art versiegen, ermüden wie die Physis selbst. Zumindest würde sich ein gnädiger Nebel über das Grauen legen, bis sie schließlich ein stilles, friedliches Einverständnis mit dem Unabwendbaren einstellen würde. So habe ich das Alter in meinen jüngeren Jahren gesehen. Wie sehr ich mich getäuscht habe. Auch an Friedrich, der in anderen Jahrhunderten lebt, geht die Gegenwart inzwischen nicht mehr vorbei. Als er vor fast 7 Jahrzehnten aus der DDR floh, hielt er den Westen für die beste aller existierenden Welten. Davon war er damals und noch bis vor ein paar Jahren felsenfest überzeugt. Inzwischen blickt er, offenbar beeinflusst durch mich, immer skeptischer auf die kapitalistische Wachstums- und Profitgesellschaft. Und der Krieg zwischen Russland und der NATO, den die Ukraine nun schon so lange mit ihrem Blut bezahlt, erschüttert zunehmend seinen Glauben in den Humanismus und die Friedfertigkeit der westlichen Welt. Er sieht die gejagten, verzweifelten Menschen in der Ukraine, im Gazastreifen und an anderen Orten unseres kriegerischen Planeten. Auf einmal sieht er das alles. Er kann es nicht mehr ignorieren, weil es uns plötzlich so nahe gekommen ist und weil das Alter ihn so dünnhäutig und schutzlos gemacht hat. Ich selbst habe die Welt noch nie für einen besonders gastlichen Ort gehalten. Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend viel Gelegenheit, Resilienz zu üben und bin erprobt im Leiden. Aber für einen Menschen wie Friedrich, der keine Erfahrung mit dem Wahnsinn der Welt hat, in dem ein unschuldiges, gläubiges Kind wohnt, ist das, was jetzt in der Neige seines Lebens in ihn einbricht, lebensgefährlich. Ich habe von Tschechow geträumt, meinem Cocker Spaniel. Schon vor über 40 Jahren musste ich ihn weggeben, weil ich damals nach Moskau aufbrach. Für immer, wie ich glaubte. Der Welpe, den ich in der Tierhandlung gekauft hatte, war nicht größer als eine Faust gewesen und schlief nachts in meiner Achselhöhle. Später jagte er am liebsten mit fliegenden Ohren Enten und erschreckte kleine Kinder, indem er sie anbellte, weil er mit ihnen spielen wollte. Zu seinen Leidenschaften gehörte das Autofahren. Und bis heute sehe ich vor mir, wie er mit ahnungsloser Begeisterung in den Wagen der Fremden sprang, die ihn abholten. Ich stand auf der Straße und verschluckte meine Tränen, während ich dem davonfahrenden Auto nachsah. Vielleicht schon in diesem Moment in der Vorahnung der Katastrophe, die mir in Moskau bevorstand. In meinem Traum war Tschechow zur Pflege bei mir. Nach einigen Tagen fiel mir plötzlich zu meinem Entsetzen ein, dass ich ihn kein einziges Mal gefüttert hatte. Ich wollte das sofort nachholen, aber ich konnte Tschechow nicht finden. Ich suchte überall in dem großen fremden Haus, ich schaute in alle Ecken, unter jedes Bett, ich suchte und suchte, rief seinen Namen, aber er blieb verschwunden. Irgendwo musste er liegen, tot, verhungert durch meine Schuld. Ich tauchte kurz auf aus dem Traum, dann schlief ich wieder ein und begann erneut verzweifelt nach Tschechow zu suchen. So mehrmals hintereinander. Eine der bösen Streitigkeiten zwischen Friedrich und mir, die sich diesmal daran entzündete, dass Friedrich sich über 2 beleibte türkische Männer empörte, die wegen der Hitze im Unterhemd an der Kasse des Supermarkts standen. Er nannte das widerlich und regte sich über die proletarische Unkultur auf, die so massenhaft aus anderen Ländern zu uns hereinschwappen würde. Bei mir schrillten alle Alarmglocken. Ich sah ihn sofort in der Horde der indoktrinierten deutschen Nachkriegskinder, die mich einst jagten, weil ich für sie eine Russensau war und sie von ihren Eltern wussten, dass ich zu dem primitiven slawischen Pack gehörte, das die Kartoffeln in der Kloschüssel wusch. Unser Streit setzte sich bis nach Hause fort, wurde immer gehässiger und ging schließlich so weit, dass ich Friedrich als Nazi und deutschen Herrenmenschen beschimpfte. Er ging ohne Erwiderung aus dem Zimmer und schlug die Tür so wutentbrannt hinter sich zu, dass die Wände erzitterten. Ein paar Stunden lang sah es so aus, als wäre nun doch noch der Augenblick der Wahrheit zwischen uns gekommen, als gäbe es endgültig keinen anderen Weg mehr als den der Trennung. Ich saß in meinem Arbeitszimmer und lauschte, ob er nebenan seine Sachen packte, um nach Lübeck zu fahren. Aber es endete wie immer. Irgendwann klopfte er wieder bei mir an, kam herein und redete mit mir, als wäre nichts geschehen. Noch nie hat er mir dabei geholfen, ihn zu verstehen. In jedem meiner Versuche, etwas zu klären, aufzulösen, sieht er einen neuen Angriff auf sich, den er sofort abwehrt und der die Gefahr eines neuen, noch unheilvolleren Zerwürfnisses in sich birgt. So leben wir. Ausgerechnet ich lebe so, obwohl ich das niemals gewollt und niemals für möglich gehalten hatte. Ich hatte nichts mit den Totschweigern der Welt zu tun, mit den Schönrednern, den Verharmlosern, den Kamouflagisten. Ich war dazu da, den Finger in die Wunde zu legen, den Dreck unter den Teppichen hervorzukehren. Das war mein Beruf. Aber an Friedrich bin ich gescheitert. So oft und so gründlich, dass ich alle Fragen an ihn aufgegeben habe und dabei die für mich unergründliche Erfahrung mache, dass ich ihn trotzdem liebe. Ich frage mich, ob Paarbildung in hohem Alter vielleicht viel öfter vorkommt, als ich immer vermutet und registriert habe. Sind Friedrich und ich gar keine Ausnahme, sondern womöglich eine stille, unbeachtete Regel oder zumindest keine Besonderheit? Erstaunlich ist für mich, in was für irdische Liebesturbulenzen man selbst noch am Rand der Grube gerät. Ich beobachte, dass mein Bedürfnis nach Kontakt immer mehr abnimmt. Wenn ich früher 2 Tage lang keine Freundin gesehen habe, geriet ich fast in Panik. Jetzt kommt die Panik eher dann, wenn sich Besuch ankündigt. Ich stottere und suche nach Ausreden, um ihn abzuwenden, selbst dann, wenn es sich um gute Freunde handelt. Besuch ist die ständige Drohung, die in der Luft liegt. Ich schaue auch nicht mehr gern in meine Mailbox und frage mich, was Menschen denken, die auf ihre Nachrichten keine Antwort mehr von mir bekommen. Das liegt nicht nur daran, dass mir inzwischen über das Schreiben hinaus die Kraft für fast alles fehlt. Es ist nicht die Zeit, Verbindungen zu festigen. Es ist die Zeit, sie langsam zu lösen. Ich fühle einen natürlichen Abstand zur Welt wachsen. Das Außen wird immer nebensächlicher. Immer öfter gleite ich in das, was Ilse Helbig die Anderswelt nennt. Ein Ort, an dem man nur allein sein kann. Das sich entfernen beginnt lange vor dem Sterben. So ist es von der Natur vorgesehen. Die Kinder wachsen nach und nach in die Welt hinein, die Alten nach und nach aus ihr hinaus. Eine langsame, schrittweise Loslösung von der Welt, bevor man sie endgültig verlässt. Im Grunde eine stete Einübung ins Sterben. So ist es jedenfalls bei mir. Mögen meine Freunde mir verzeihen.
Martina Gedeck mit dem 5. Ausschnitt aus Die späten Tage von Natascha Wodin. Montag weiter in diesem Buch in Am Morgen vorgelesen. Diese Folge, diese 5. ab jetzt 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der Bundesrat kommt heute zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Gesetze, die die Rechte von Verbrauchern stärken sollen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Im Bundesrat geht es um den Widerrufsbutton bei Online-Käufen. Wenn wir online zum Beispiel eine neue Jeans oder einen Staubsauger kaufen, sollen wir in Zukunft als Verbraucherin oder Verbraucher den Vertrag einfach per Mausklick stornieren können. Diesen Widerrufsbutton soll man auf der Homepage vom Anbieter dann gut finden können. Da ist es egal, ob es um Einkäufe oder um ein Abo geht. Der Bundestag hat das entsprechende Gesetz schon beschlossen. Jetzt muss es noch durch den Bundesrat. Dort geht es heute auch um das Thema Produktsicherheit. Da steht unter anderem billiges Spielzeug aus China im Fokus. Sicherheitshinweise müssen in Zukunft auch auf Deutsch auf den Produkten stehen. So soll man etwa besser erkennen können, ob es sich um unseriöse Anbieter von Billigprodukten handelt.
Der russische Präsident